HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Die Welt scheint in diesen Tagen aus den Fugen geraten zu sein.
Die Fähigkeit der internationalen Gemeinschaft, Konflikte zu verhüten oder zumindest sie einzudämmen, ist nicht so vorhanden, wie das der Fall sein müsste. Jetzt machen wir langsam auf und stellen fest, Europa muss sich selbst stärker schützen. Wir müssen größere Anstrengungen unternehmen. Unsere Sicherheit ist gefährdet.
Eigentlich ist es 11:55.
Das Hauptproblem bleibt aus meiner Sicht, dass wir das jahrelang so gelernt haben. Wir müssen uns nicht um unsere Sicherheit kümmern. Wir müssen uns nicht um unsere Außenpolitik kümmern. Das machen andere für uns.
Die Bundeswehr ist gemessen am Auftrag nach wie vor im schlechtesten Zustand seit 1990.
Wer die intelligentesten Waffen hat, heißt es, gewinnt die Kriege der Zukunft.
Wir sind in einem Wettrüsten schon seit geraumer Zeit, auch wenn es nicht sehr bekannt ist.
Also es geht darum, das Finden, Fixieren, Verfolgen, Selektieren und Bekämpfen von Zielen so weit wie möglich automatisch ablaufen zu lassen, um einen militärtaktischen Vorteil daraus zu haben.
Viel Stoff also für die 30 Staatschefs und 90 Außen- und Verteidigungsminister, die alle nach München gereist sind, um auf der heute begonnenen weltgrößten Sicherheitskonferenz miteinander zu reden. Der Gastgeber in München, er heißt Wolfgang Ischinger, Sie konnten ihn eben auch in unserer Collage hören, er hat bereits vor Beginn ein ziemlich düsteres Bild der Weltlage gezeichnet, sekundiert von der Bundeskanzlerin und vielen westlichen Fachleuten. Alle treibt die Sorge, dass die bisherige Ordnung zerfällt, aber noch keiner genau weiß, was an deren Stelle treten wird. Ist es das Recht des Stärkeren, der sich die Welt nach seinem Gusto formt? Was taugen noch die bisherigen internationalen Verträge und Bündnisse, die vor unseren Augen zerbröseln oder, wie der Vertrag über Mittelstreckenraketen, gekündigt werden? Und wie durchsetzungsfähig kann Diplomatie überhaupt sein, wenn sie nicht von militärischer Macht und starken Allianzen gestützt wird? Eines haben die vergangenen Jahre gezeigt. Miteinander reden ist noch nicht Politik. Man muss auch eine Idee haben. Wo soll es denn hingehen? Wo es hingeht, das enthüllen Drohungen, oftmals klarer als abstrakte Analysen. Der amerikanische Vizepräsident verlangt von den Europäern, das Atomabkommen mit dem Iran einfach fallen zu lassen. Andererseits würden sich die USA an anderer Stelle unsolidarisch verhalten, wenn sich Europa nicht beugt. Da fragt man sich doch bang, ist das wichtigste Land der NATO eigentlich noch ein Freund Europas? Oder ist das schon Erpressung? Sich damit auseinanderzusetzen ist, offen gesagt, weitgehend spaßbefreit. Der Jargon sicherheitspolitischer Analysen aus den dafür zuständigen Instituten und Stiftungen, er klingt kalt und technisch. Und das Vokabular, mit dem Außen- und Verteidigungspolitiker über die neue Weltlage reden, es weckt Zukunftsängste, aber wenig Zuversicht. Deshalb hat es diese 55. Sicherheitskonferenz in sich und deshalb setzen wir uns jetzt mit ihr auseinander. Neue Feinde, neue Waffen, der Kampf um Sicherheit, so unser Titel. Tag 1 der Sicherheitskonferenz, Albrecht Ziegler fasst zusammen.
Die Eröffnung der Sicherheitskonferenz war symbolhaft. Der Chef der Veranstaltung Ischinger trug, als er seine Begrüßungsworte an die Teilnehmer richtete, kein Jackett, sondern einen Kapuzen-Sweatshirt-Pullover, Europa-blau, mit den 12 Sternen auf der Brust. Ein Bekenntnis zur Europäischen Union. 6 Wochen bevor Großbritannien den Austritt aus der EU vollziehen will, verlangte Ischinger, dass Europa stärker auf der Weltbühne agieren müsse.
Europe needs to speak and act for itself. It needs to speak more than in the past with one voice.
Europa müsse für sich selbst sprechen. Es muss mehr als in der Vergangenheit mit einer Stimme sprechen, sagte Ischinger. Ein Ball, den Bundesverteidigungsministerin von der Leyen aufgriff. Sie skizzierte die weltweiten Herausforderungen. Den Kampf gegen den IS, Verantwortung für Syrien und Afghanistan, den Bruch des INF-Vertrags durch Russland, die chinesischen Expansionsbestrebungen. Mittendrin in diesem Konkurrenzkampf, wie von der Leyen sagte, Deutschland und Europa.
Wir sind nicht neutral. Wir stehen auf der Seite der Freiheit. Wir stehen auf der Seite der Menschenwürde. Wir stehen auf der Seite der Demokratie und der Herrschaft des Rechtes. Und genau dafür steht die NATO seit 70 Jahren.
Ein Bekenntnis nicht nur zur NATO, sondern auch zum Schutz Europas gab auch der britische Verteidigungsminister Williamson ab, der gemeinsam die erste Gesprächsrunde mit von der Leyen bestritt und trotz Brexit die Verbundenheit betonte.
Our commitment to European security remains steadfast.
Unser Bekenntnis zur europäischen Sicherheit ist beständig, sagte Williamson, der die russische Politik scharf angriff, von Abenteurertum sprach. In diesem Zusammenhang nannte er die Krim-Annexion. Dies alles müsse Russland teuer zu stehen kommen.
Russian adventurism must have a cost.
Die Ukraine werde nicht im Stich gelassen, so der britische Verteidigungsminister. Williamson unterstützte von der Leyens Erklärung, dass daran festgehalten werden soll, den deutschen Wehretat auf 2% des Bruttoinlandsprodukts aufzustocken, ausdrücklich. Die deutsche Verteidigungsministerin hatte den Willen, dieses NATO-Ziel erreichen zu wollen, schon im Vorfeld der Sicherheitskonferenz erklärt und bekräftigte ihn in München noch einmal.
Wir halten am 2%-Ziel fest, so wie die Bundesregierung es der NATO zugesichert hat und wie es in unserem Koalitionsvertrag vereinbart ist.
Die USA, allen voran Präsident Trump, hatten die Höhe der deutschen Verteidigungsausgaben, derzeit 1,3%, in den vergangenen Monaten teils heftig kritisiert. Vor diesem Hintergrund wird der morgige Auftritt von US-Vizepräsident Pence, der die amerikanische Regierung in München vertritt, spannend. Morgen wird dann auch Russlands Außenminister Lavrov bei der Sicherheitskonferenz auftreten, die Chance für ihn, auf die Angriffe aus dem Westen zu antworten.
Die Münchner Sicherheitskonferenz dauert noch bis Sonntag und bis dahin werden auch die Divergenzen zwischen den Beteiligten wahrscheinlich noch deutlicher werden. Weit über den Sonntag hinaus denken die Fachleute in der Berliner Stiftung Politik und Wissenschaft SWP. Sie berät die Bundesregierung. Sie kann ihr zwar nicht das Geschäft politischer Entscheidungen abnehmen, aber die Stiftung kann Ideen skizzieren. Und solche findet man in der jüngst erschienenen Studie unter dem Titel »Strategische Autonomie Europas«. Eine der Autorinnen ist Ronja Kempin und ich fragte sie vor dieser Sendung, Ausgangspunkt der Überlegungen ist beispielsweise die Fähigkeit Europas, sich gemeinsam zu verteidigen. Ist das überhaupt Konsens in der EU, mehr zu tun für Verteidigung?
Also es herrscht Konsens unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union darüber, dass wir in der Tat mehr machen müssen. Liegt zum einen daran, dass Washington, also die USA, das schon seit langem fordern. Und Präsident Trump hat nochmal gesagt, die amerikanischen Sicherheitsgarantien gibt es nur, wenn ihr Europäer mehr Macht, mehr Verantwortung übernehmt. Konsens gibt es auch darüber, mehr zu tun. Angesichts einer zunehmenden Anzahl von Krisen und Konflikten im unmittelbaren geografischen Umfeld der Europäischen Union, von der Ukraine über Syrien, Jemen, Afrika als Stichpunkte.
Und auch, weil wir davon betroffen sind.
Auch, weil wir davon natürlich immanent betroffen sind. Das haben nicht zuletzt auch die Terroranschläge gezeigt, denen ja manche europäische Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, in den letzten Jahren sehr stark zum Opfer gefallen sind, die natürlich auch die Flüchtlingskrise in Gang gesetzt haben oder eine der Ursachen dafür ist, warum Menschen sich auf den waghalsigen Weg in Richtung Europa aufmachen. Sie fliehen schlicht und ergreifend vor Krieg in ihren Heimatländern.
Aber wie man mit dieser Migration umgehen soll, das ist keineswegs Konsens in Europa. In Ihrer Studie ist die Rede von einem möglichen europäischen Sicherheitsrat mit Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen als ständige Mitglieder. Die müssten ja gemeinsame Entscheidungen als bindend akzeptieren. Und wenn das so ist, dann ist es Aufgabe von nationaler Souveränität, gerade in so einem sensiblen und wichtigen Bereich wie Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist noch in die Zukunft gedacht, aber das denken Sie in Ihrer Studie. Wie realistisch ist denn ein solcher Sicherheitsrat?
Sie haben den entscheidenden Punkt angesprochen. Natürlich ist es im Moment nicht sonderlich realistisch, zumindest in der aktuellen politischen Verfasstheit der Europäischen Union. Da dominiert zwischen den Mitgliedstaaten doch ein gehöriges Maß an Misstrauen, an gegenseitigen Vorwürfen. Du hast entschieden, das geht zu meinen Lasten. Das ist ja im Moment eigentlich eher, sage ich mal, der Geist, der in der Europäischen Union herrscht. Unsere Studie hat einen mittelfristigen Zeithorizont und versucht, die Mitgliedstaaten daran zu erinnern, dass sie nur gemeinsam diesen sicherheitspolitischen Herausforderungen, von denen wir gerade gesprochen haben, begegnen können. Und dazu bedarf es natürlich auch gemeinsamer Entscheidungen, die für alle bindend sein müssen. Genau daran krankt aber die Europäische Union als internationaler Akteur, denn kein Mitgliedstaat möchte auf dieses kleine Fitzelchen, wenn ich das so sagen darf, nationaler Souveränität noch verzichten. Diese Vorstellung ist geradezu vormodern, denn auch ein großer Mitgliedstaat wie Deutschland kann diesen sicherheitspolitischen Herausforderungen ja heute gar nicht mehr alleine irgendetwas entgegensetzen.
Den Europäischen Sicherheitsrat gibt es noch nicht. Was es aber gibt, ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der sich meistens gegenseitig blockiert. Und auch schon da einigt sich die EU nicht auf einen gemeinsamen Sitz. Frankreich ist drin, Großbritannien auch, das sind Nationalstaaten, aber eben nicht die EU. Und keiner will Macht abgeben. Wie kann das dann in einem Europäischen Sicherheitsrat funktionieren?
Ja, die Grundvoraussetzung ist, dass die Mitgliedstaaten anerkennen, dass wir so etwas brauchen wie qualifizierte Mehrheitsentscheidungen. Ich kann zwar dagegen sein, gegen eine Politik, aber ich kann sie nicht blockieren, so wie das im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen der Fall ist. Das macht dann aber auch diesen Akteur international nicht handlungsfähig. Und genau das ist es ja, was Europa gelingen muss, mit einer Stimme zu sprechen, sich Herausforderungen, Bedrohungen entgegenzustellen. Wenn wir uns weiterhin so festhalten an nationalen Souveränitäten und uns dadurch auseinanderbringen lassen, dann werden wir natürlich im Angesicht eines Machtstrebens Russlands, Chinas, um nur zwei Akteure zu nennen, in Zukunft gar kein Gewicht mehr in die Waagschale werfen können.
Also in einem Europäischen Sicherheitsrat, so wie Sie ihn andenken, hätten die USA keine Stimme. Bislang aber ist die amerikanische militärische Rüstung das Rückgrat der Verteidigung Europas. Gehen Ihre Überlegungen davon aus, mit den USA als berechenbaren Bündnispartner ist langfristig nicht mehr zu rechnen?
Das wäre mir ein Stück weit zu weit gehend. Es geht nicht darum, ein Konzept gegen die USA zu entwickeln, zu entwerfen, einen Vorschlag, der die USA aus Europa herausdrängt. Die USA sind der wichtigste Garant der europäischen Sicherheit gewesen. Die Frage ist nur, die USA haben natürlich auch andere Interessen. Sie haben jetzt mit Donald Trump einen Präsidenten, für den Europa ganz und gar nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und ergo ist es an den Europäern, die Hausaufgaben zu machen und sich zu überlegen, wie können wir denn in Zukunft unsere Sicherheit so gewähren, dass vielleicht die USA auch gar nicht mehr so viel Verantwortung für uns tragen müssen.
Ungeklärt ist aber auch, gegen welche äußeren Bedrohungen müsste sich Europa denn stärker rüsten? Sind das nur die Waffen der anderen?
Das ist ganz und gar nicht der Fall. Natürlich sind wir im Moment, gerade auch mit der Aufkündigung des INF-Vertrags über die atomaren Mittelstreckenraketen, in einer Situation, wo Rüstung und Rüstungspolitik wieder eine besondere Rolle spielt. Es geht natürlich auch darum, entwicklungspolitisch stärker zusammenzuarbeiten. Es geht aber auch um so etwas wie hybride Bedrohungen, wie wir das in der Fachsprache nennen, Einflussnahme von Drittstaaten auf innenpolitische Verhältnisse, die Manipulation von Wahlen, Cyberangriffe, die nicht nur Privatpersonen, sondern natürlich in zunehmendem Maß auch Unternehmen betreffen. All das sind Herausforderungen, wo die Europäer sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, im Konzert der 28 EU-Mitgliedstaaten zu einer einvernehmlichen Haltung zu kommen. Und das ist ein Appell, der auch aus unserer Studie hervorgeht. Es wird Zeit, dass wir das in Angriff nehmen.
Erläuterungen von Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie berät die Bundesregierung in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Er hier wird von Berliner Politikern nicht zu Rate gezogen, worüber der amerikanische Thriller-Autor Michael Crichton schreibt, das sind Fiktionen aus der Welt der Waffentechnik, wobei wir nicht wissen, ob es sich nicht schon längst um Wirklichkeit handelt. Winzige, selbstlernende Molekularkameras, die sich zu Schwärmen zusammenfinden und Schlachtfelder ganz neu ausmessen. So die Fantasie von Michael Crichton in seinem schon 2002 im Blessing Verlag erschienenen Roman Beute.
Eure Kameras sind vernetzt? Alle diese winzigen Kameras kommunizieren miteinander? Ja, erwiderte sie. Sie sind ein Schwarm, im Grunde genommen. Sie lächelte noch immer, belustigt über meine Reaktion. Ein Schwarm. Ich überlegte, versuchte zu verstehen, was sie mir da sagte. Natürlich hatte mein Team eine Anzahl von Programmen geschrieben, um Agentenschwärme zu steuern. Vorbild dafür war das Verhalten von Bienen, was viele nützliche Eigenschaften aufweist. Wenn Schwarmprogramme mit neuen und unerwarteten Bedingungen konfrontiert wurden, stürzten sie nicht ab. Sie schwebten sozusagen einfach um die Hindernisse herum und machten weiter. Doch unsere Programme arbeiteten so, dass sie im Computer virtuelle Agenten entwarfen. Julia hatte reale Agenten in der realen Welt geschaffen. Zunächst leuchtete mir nicht ein, wie unsere Entwicklung sich für Julias Zwecke umfunktionieren ließ. Wir verwenden sie für die Struktur, sagte sie. Das Programm sorgt für die Schwarmstruktur. Natürlich, es lag auf der Hand, dass eine einzige Molekularkamera nicht ausreichen würde, um ein Bild aufzunehmen. Daher musste es ein Gemeinschaftswerk von Millionen von Kameras sein, die simultan arbeiteten. Aus einem Eisbehälter in greifbarer Nähe nahm Julia eine Spritze. Der Zylinder schien mit Wasser gefüllt zu sein. Diese Spritze, sagte sie, enthält etwa 20 Millionen Kameras in einer isotonischen Salzlösung. Im Augenblick sind es noch einzelne Partikel. Sobald sie jedoch in den Blutstrom injiziert werden, steigt ihre Temperatur an und sie finden sich zusammen zu einem Auge. Und das Bild aus diesem Auge wird das Gemeinschaftswerk von Millionen von Photondetektoren sein. Genau wie das menschliche Auge mit seinen Stäbchen und Zapfen ein Bild erzeugt.
Das ist Fiktion. Und in der Bundeswehr lachen sie wahrscheinlich über solche Lektüre. Dort rauft man sich die Haare über Tarnwesten für Soldaten, die nicht ausreichend vorhanden sind, und über die lädierte Funktionsfähigkeit der Aufklärungs- und Transportflugzeuge. Mit dieser Bundeswehr ist Sicherheit nicht zu gewährleisten. Und wer das nicht glaubt, sollte den jüngsten Bericht des Wehrbeauftragten aufmerksam lesen. Er kritisiert Mangelbewirtschaftung in allen Bereichen. Ob diesen Zustand höhere Ausgaben für Verteidigung abstellen würden? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde es gerade vorgerechnet. Rumänien, Lettland und Litauen sind schon nahe dran, 2% ihrer Wirtschaftsleistung für das Militär auszugeben, Frankreich auch und Großbritannien ist es sowieso. Aber Deutschland, die größte Volkswirtschaft in der EU, die ist es nicht. In Berlin ist das ein heikles Thema und Aufrüstung sowieso kontaminiertes Gelände. Mehr dazu von Alfred Schmidt.
Beim Thema Verteidigungsausgaben lassen sich im Moment zwei Grundströmungen ausmachen. Die einen sagen, okay, wir sind im Wort gegenüber den NATO-Partnern, wir steigern die Rüstungsausgaben in Richtung 2% der Wirtschaftsleistung. Außerdem ist die Bundeswehr ohnehin renovierungsbedürftig, das bestreitet niemand. Höhere Ausgaben wären also berechtigt. Die andere Strömung geht in die Richtung, warum mehr Geld für Rüstung? Deutschland sollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Projekte wie der Kohleausstieg oder die Grundrente müssten Vorrang bekommen. Auch Wahlkampfrhetorik ist mit im Spiel. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, erinnert im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz an das 2%-Ziel und wie weit das Bekenntnis dazu schon zurückreicht.
Das 2%-Ziel Verteidigungsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist bereits 2002 auf dem NATO-Gipfel in Prag formuliert worden. Damals war Joschka Fischer Außenminister und Gerhard Schröder Bundeskanzler. Dieses Ziel ist 2014 erneuert worden und Deutschland hat sich mit seiner Bundeskanzlerin und dem deutschen Außenminister Steinmeier zu diesem Ziel bekannt.
Aktuell gibt Deutschland 1,34% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus, zum großen Teil Personalkosten. Das ist schon mehr Geld als bei anderen Ländern, denn die deutsche Wirtschaft läuft immer noch gut. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sieht bei alledem die Gefahr, den USA zu sehr zu gehorchen. Amerika unter Trump dürfe nicht der bestimmende Faktor sein.
in diesen Zeiten einfach blind dem amerikanischen US-Präsident hinterherzulaufen, der immer mal wieder auch droht, Europa zu spalten, halte ich für absolut fatal, auch innerhalb der NATO. Die Europäische Union braucht eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das heißt vor allen Dingen, die Kräfte zu bündeln. Und daher sind nationale Steigerungen von Militäretats jetzt wirklich das falsche Instrument, sondern gemeinsam muss man die europäischen Kräfte bündeln, weil wir brauchen keine 27 unterschiedlichen Armeen oder 180 unterschiedliche Rüstungs- und Verteidigungssysteme.
Innerhalb der Opposition gibt es noch andere Meinungen. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Dilsaray, findet, Deutschland und Europa müssten neue Antworten finden auf den Kurs der USA.
Aus meiner Sicht könnte Europa mehr machen. Aus meiner Sicht muss sogar Europa mehr machen. Wir erleben eine US-Administration, die sich immer mehr aus der Diplomatie zurückzieht. Die Lücke, die dort entsteht, oder die Lücken, die dort entstehen, füllen andere, Russland oder China. Dementsprechend ist es höchste Zeit, dass die Europäer aufwachen, dass wir aufwachen und dass wir auch endlich eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik machen und vor allem die Frage stellen, was sind unsere Interessen?
Die Konfliktlinien im Bundestag zeigen bekannte Muster von links und rechts im Parlament. Die AfD hat kein Problem damit, mehr Geld für Rüstung auszugeben, die Linke dagegen schon. Das hat Tradition. Die SPD betont regelmäßig, dass der Verteidigungshaushalt auch humanitäre Hilfen einschließt. Mehr Geld nur für Waffen, das kommt bei der SPD nicht gut an. Somit läuft eine mögliche Konfliktlinie mitten durch die Große Koalition. Der SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs bringt es zugespitzt auf die Frage Rüstung oder Grundrente.
Man muss eben gucken, wofür will die Union ausgeben? Für mehr Rüstung und für die Entlastung von Reichen? Oder ob man sagt, Menschen, die 35 Jahre und länger gearbeitet haben, müssen entlastet werden.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, hat den laufenden Verteidigungsetat unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Sehr zum Ärger der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU. Sie will an ihrer geplanten Ausgabensteigerung festhalten.
Aber könnte die SPD mit einer Kampagne für bessere finanzielle Ausstattung der Bundeswehr bei ihren Wählern überhaupt punkten? Und mit welchen Parolen müsste die CDU in die Arena gehen, um ihre Klientel von höheren Verteidigungsausgaben zu überzeugen? Wie steht es überhaupt um das Ansehen der Bundeswehr in der Bevölkerung? Peter Matuschek, Ihr Institut Forsa führt seit 2005 jedes Jahr Befragungen dazu durch. Guten Abend erstmal.
Schönen guten Abend.
Was können Sie über diesen Zeitraum von 2005 bis heute an den Umfragen ablesen?
Nun, die Bundeswehr hatte immer ein, ich will mal sagen, gewisses Grundvertrauen bei den Bundesbürgern, das so zwischen 55 und 60% lag über diese 14 Jahre hinweg. Das bewegte sich damit im oberen Mittelfeld der Institutionen, die wir jedes Jahr abfragen. Nun haben wir dieses Jahr erlebt, dass das Ansehen der Bundeswehr deutlich zurückgegangen ist um 13 Punkte auf nur noch 40%. Das ist der niedrigste Wert, den wir bisher gemessen haben. Was aber natürlich aufgrund der ja fast durchgehenden negativen Berichterstattung über die Bundeswehr in den letzten Monaten nicht verwunderlich ist.
Lassen Sie mich an dem Punkt bleiben. Vertrauen ist gesunken, ausgerechnet jetzt, wo mehr Verantwortung, sicherheitspolitische Verantwortung von Deutschland gefordert wird. An was machen denn die von Ihnen Befragten fest, dass der Bundeswehr weniger zuzutrauen ist als früher?
Nun, wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, dann kommt natürlich gerade im letzten Jahr einiges zusammen. Also angefangen von der mangelnden Ausstattung der Bundeswehr über die Beraterverträge im Hause, im Verteidigungsministerium, aber auch Vorfälle wie etwa Rechtsradikale in der Truppe oder auch unlängst das Thema Flugbereitschaft. Das sind ja alles Symptome, die nicht nur die Bundeswehr betreffen, aber die natürlich besonders die Bundeswehr betreffen und die bei vielen Bürgern natürlich den Eindruck hinterlassen, dass hier eine der grundlegenden Institutionen im Land nicht funktioniert, nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und das schlägt sich dann auch im Vertrauensranking bei uns nieder.
Dann wäre ja die naheliegende Frage, wenn dieser Bundeswehr so wenig zuzutrauen ist, ist dann die Bereitschaft nicht groß zu sagen, ja klar, die brauchen mehr Geld?
Ja, das ist ein Punkt, wo die Bevölkerung, wenn wir sie in unseren Umfragen befragen, immer etwas gespalten ist. Wenn wir fragen nach Ausgaben Veränderungen in verschiedenen Bereichen, ob das im sozialen Bereich ist, im Bildungsbereich oder auch in der im Hinblick auf die Bundeswehr, dann ist die Bundeswehr oder die sind Verteidigungsausgaben da immer eher am unteren Ende der Skala. Weil natürlich, Sie haben ja auch eben berichtet, der Diskurs ja häufig in die Richtung geht, Ausrüstung gleich Aufrüstung, und da sind die Deutschen natürlich auch aus historischen Gründen und weil man natürlich über viele Jahrzehnte hinweg hier auch einen entsprechenden Diskurs gepflegt hat, sehr, sehr zurückhaltend und verwechseln da häufig auch eine bessere Ausrüstung mit einer Aufrüstung.
Das können Sie in Ihren Umfragen ganz klar so sehen, dass eben nicht unterschieden wird zwischen Ausrüstung und Aufrüstung?
Die Bürger differenzieren hier natürlich schon. Wenn es um die Bundeswehr selbst geht, dann spricht sich natürlich eine Mehrheit dafür aus, dass die ordentlich ausgestattet sein sollte. Das Problem ist natürlich immer dann, wenn die Debatte sich um die Funktion der Bundeswehr dreht. Wir haben gerade erst im Ende letzten Jahres eine Befragung durchgeführt, wo es darum ging, wofür soll denn die Bundeswehr eigentlich eingesetzt werden. Da ist natürlich ein großer Konsens da, dass sie zur Landesverteidigung eingesetzt werden sollte. Auch im Bündnisfall sagen zwischen 80% und 90% der Bürger, das ist völlig in Ordnung. Ein bisschen abbricht dann das die Zustimmung, wenn es darum geht, um Auslandseinsätze für humanitäre Missionen. Auch da ist noch eine Mehrheit dafür. Aber es bröckelt natürlich dann vollends, wenn es um Kampfeinsätze im Ausland geht. Da ist nur eine Minderheit der Meinung, dass die Bundeswehr hier eingesetzt werden sollte. Und in dem Maße, wie natürlich auch höhere Verteidigungsausgaben mit mehr Verantwortung auch in der Sicherheitspolitik, auch in Außen, in Missionen und Aktionen außerhalb des Landes verbunden werden, drückt das natürlich auch die Akzeptanz für mehr Ausgaben.
Wenn aber Auslandseinsätze so umstritten sind, dann müsste doch auch der Bundestag, denn wir haben eine Parlamentsarmee, da wird darüber diskutiert, warum sollen wir ein Mandat der Bundeswehr in Afghanistan verlängern oder in Mali. Das wird ja praktisch hinter vorgehaltener Hand gemacht. Da gucken wenig Leute hin. Kann das dann so bleiben? Müsste da nicht viel offensiver darüber geredet werden, warum wir da sind?
Wir wissen ja aus vielen Umfragen auch zu umstrittenen Themen, dass es ja nicht so ist, dass die Bürger nun erwarten, dass die Politik nun einfach mechanisch Mehrheits- oder aktuellen Mehrheitsmeinungen folgt, sondern die Bürger erwarten natürlich auch schon, dass es hier ein Maß an politischer Führung gibt. Denken Sie an andere kontroverse Themen wie die Einführung des Euro. Den hätten wir heute noch nicht eingeführt, wenn man seinerzeit nach der Mehrheit in der Bevölkerung gegangen wäre. Mittlerweile sagt eine Mehrheit, der Euro ist in Ordnung, den soll man nicht mehr abschaffen. Also hier hat die Politik natürlich auch schon die Möglichkeit, auch den Diskurs entsprechend zu prägen und auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber das müsste sie natürlich auch, wenn sie für bestimmte Ziele werben will. Und das ist bei dem Thema Verteidigung, Sicherheitspolitik in Deutschland natürlich eine besondere Herausforderung.
Politische Führung, darum geht es. Peter Matuschek, Abteilungsleiter Politik am Meinungsforschungsinstitut Forsa. Besten Dank. Sie hören H2 der Tag. Neue Feinde, neue Waffen, der Kampf um Sicherheit. Heute unser Thema aus Anlass der 55. Sicherheitskonferenz in München. Dort sind auch Generäle aus verschiedensten Ländern anwesend. Leute, die ziemlich genau wissen, was in ihren militärischen Forschungslabors passiert, die darüber aber natürlich nicht offen reden. Denn im Krieg hat derjenige die Nase vorn, der über die neueste Waffentechnik verfügt, über winzige Kameras zum Beispiel, die im Schwarm auftreten, wie im Roman des amerikanischen Autors Michael Crichton. Beute heißt er.
Das Projekt mit den medizinischen Aufnahmen war bloß ein nachträglicher Einfall, sagte er. Eine kleinere, kommerzielle Anwendung der Technologie, an deren Entwicklung wir arbeiten. Aha. Und die wäre? Eine militärische. Er hielt inne. Vor 2 Jahren hat das Verteidigungsministerium durch die Erfahrung in Bosnien den enormen Wert von Roboterfluggeräten erkannt, die über Schlachtfelder fliegen und Bilder in Echtzeit übermitteln können. Das Pentagon wusste, dass es in zukünftigen Kriegen immer komplexere Einsatzmöglichkeiten für diese fliegenden Kameras geben würde. Man konnte mit ihnen die Standorte feindlicher Truppen ausfindig machen, sogar wenn sie im Dschungel oder in Gebäuden versteckt waren. Man konnte lasergelenkte Raketen damit steuern oder den Standort befreundeter Truppen bestimmen und so weiter. Kommandeure auf dem Boden konnten die Bilder, die sie brauchten, in den gewünschten Spektren aufrufen. Normal, Infrarot, UV, egal was. Echtzeitaufnahmen werden ein ungemein wirkungsvolles Instrument bei der zukünftigen Kriegsführung werden. Okay. Aber, sagte Ricky, diese Roboterkameras waren offenbar anfällig. Man konnte sie wie Tauben abschießen. Das Pentagon wollte eine Kamera, die man nicht abschießen konnte. Sie hatten sich etwas sehr Kleines vorgestellt, vielleicht von der Größe einer Libelle. Ein Ziel, das zu klein war, um getroffen werden zu können. Doch problematisch waren die Energieversorgung, die kleinen Steuerflächen und die Auflösung bei so kleinen Linsen. Sie brauchten größere Linsen. Ich nickte. Und da seid ihr auf einen Schwarm von Nanokomponenten gekommen? Ganz genau. Ricky deutete auf den Bildschirm, wo ein Schwarm schwarzer Punkte in der Luft kreiste und tanzte wie Vögel. Mit einer Komponentenwolke könnte man eine Kamera von einer beliebig großen Linse bauen. Die kann man dann nicht abschießen, weil eine Kugel einfach durch die Wolke hindurchgeht. Außerdem könnte man die Wolke zerstreuen, so wie sich ein Vogelschwarm nach einem Schuss zerstreut. Dann wäre die Kamera unsichtbar, bis sie sich neu formiert. Die Lösung schien einfach ideal. Das Pentagon hat uns die Finanzierung der Entwicklung für 3 Jahre garantiert.
Und die Grundlage dafür ist Nanotechnologie. Später noch mehr davon. Nanotechnologie ist es aber nicht, die das Denken des deutschen Außenministers beherrscht. Heiko Maas hat alle Hände voll zu tun, die Trümmer des Vertrages einzusammeln, der atomare Mittelstrecken verbietet, kurz INF genannt, ein Relikt aus dem Kalten Krieg, über den die Wirklichkeit hinweggegangen scheint. Heiko Maas will jetzt Mitte März eine internationale Rüstungskontrollkonferenz in Berlin einberufen. Kann er sich damit profilieren? Effi Seibert über einen Außenminister auf der Suche nach der eigenen Kontur.
Es gibt gerade 2 große Lager in der internationalen Außenpolitik. Das eine handelt nach der Devise »Mein Land zuerst« mit Schutzzöllen, Grenzzäunen oder Austritt aus Verträgen und Staatengemeinschaften. Wenn es jemanden gibt, der das genaue Gegenteil will, dann ist das Heiko Maas, der deutsche Außenminister. Er hat dafür viele Begriffe und nicht alle sind besonders geländegängig.
Multilateralismus.
Das kommt am häufigsten vor. Er kann es aber auch auf Englisch.
Eine Politik des Together First.
Also gemeinsam zuerst. In New York bei den Vereinten Nationen spielt diese deutsche Außenpolitik zurzeit eine größere Rolle. Deutschland hat für 2 Jahre einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Heiko Maas erklärt auch hier immer wieder seine Leitlinie.
Wir wissen, dass die amerikanische Regierung an vielen Stellen einen anderen Weg für sich wählt und stärker auf Unilateralismus setzt, also auf eigene und manchmal auch einsame Entscheidungen. Das finden wir nicht richtig in einer Welt, in der die Grenzen immer mehr verschwinden. Wir leben in einer globalisierten Welt, das gilt für die Wirtschaft. Wir sind digitalisiert, auch das kennt keine Grenzen. Der Klimawandel sowieso nicht.
Also heißt es, Verbündete suchen. Und da wird die Sache für den deutschen Außenminister schon schwieriger. Die Großen dieser Welt denken anders. Gegen Russland hat Maas gleich zu Beginn seiner Amtszeit Kante gezeigt, anders als seine SPD-Vorgänger.
Wir wollen, weil wir wissen, dass zum Beispiel der Syrien-Konflikt nicht ohne Russland zu lösen ist, natürlich auch in den Dialog kommen mit der russischen Seite. Dafür muss sie dann aber auch konstruktive Angebote machen.
Und bis jetzt findet er nicht sonderlich konstruktiv, was da kommt. Sein Verhältnis zum russischen Amtskollegen ist dementsprechend eher lauwarm. Bei den Chinesen war Maas auch schon. Die haben ihm einen großen Empfang bereitet. Aber Maas weiß selbst, dass Deutschland da allein nicht viel reißen kann. Und die USA sind unter Trump sowieso auf einem anderen Weg. Deswegen hat Heiko Maas in einem vielbeachteten Aufsatz dazu aufgerufen, dass Europa sehr viel stärker zusammenrücken muss. Kleiner Haken, die europäische Außenpolitik ist überwiegend Chefinnensache, sprich Merkels Beritt. Kaum einer hat deswegen mitbekommen, dass Heiko Maas den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag als erster unterschrieben hat. Die Bilder zeigten nur Merkel und Macron. Dabei liegt ihm die deutsch-französische Freundschaft ganz besonders am Herzen als Saarländer.
Dass ich Deutscher bin, ist gerade mal Zufall. Ich bin ein paar Kilometer auf der deutschen Seite geboren worden. Wenn die politischen Geschehnisse anders gewesen wären, hätte ich auch Franzose sein können. Und insofern habe ich vielleicht da als ein Grenzgänger nicht nur ein sehr konkretes Bild vor mir, was sind die Probleme, was teilt dann doch eine Grenze, mal unabhängig davon, ob ein Grenzhäuschen noch da steht oder nicht.
In diesem Sinne ist er auch vor kurzem nach Irland geflogen, um den Iren den deutschen Beistand beim Brexit zu versichern.
Dass Deutschland keiner Lösung zustimmt, die dazu führen wird, dass zwischen Irland und Nordirland es noch einmal zu einer harten Grenze kommen würde und damit auch die Gefahr des Konfliktes wieder aufflammen könnte.
Unermüdlich fliegt der deutsche Außenminister um die Welt. In den ersten 100 Tagen hat er mehr Flugkilometer gesammelt als all seine Vorgänger. Manchmal sieht er deswegen ein bisschen blass um die Nase aus. Durch ihn ist seit kurzem auch der Begriff Pendeldiplomatie wieder hochgekommen. Anlass ist der gekündigte INF-Vertrag. Für Mars ist undenkbar, dass wieder atomare Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden stationiert werden könnten. Ob die Deutschen allerdings zurzeit die richtigen sind, zwischen den USA und Russland zu vermitteln, ist eher fraglich. Jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz kann Heiko Maas das frisch ausloten. Und diesmal gibt es für den deutschen Außenminister wenigstens einen kleinen Vorteil. Er könnte das Flugzeug auch mal stehen lassen und mit dem Zug nach München fahren.
Bisher versucht der Sozialdemokrat Heiko Maas erfolglos, die russische Politik von neuen Abrüstungsinitiativen zu überzeugen. Die Chemie zwischen ihm und seinem russischen Amtskollegen, die stimmt offenbar nicht. Professor Götz Neuneck, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Guten Abend erstmal.
Guten Abend, Frau Sauter.
Erkennen Sie bei Heiko Maas eine klare Haltung gegenüber Russland? Steht die? Wackelt die nicht?
Naja, Russland ist ein großer Verbündeter und Partner und eben in einigen Fällen auch Gegner bezüglich der Weltordnung. Und das ist natürlich schwierig. Es ist sicherlich ein Altersunterschied zwischen Herrn Maas und Herrn Lavrov und auch die Denkweisen sind unterschiedlich. Aber es gibt ja keine Alternative in Europa, als mit Russland zu reden. Und die Frage ist, und dies hat der Außenminister ja gerade auch nochmal in dem Originalton gesagt, die Russen müssen natürlich auch irgendwann mal liefern. Und da ist Maas für ihn offensichtlich noch ein Leichtgewicht.
Hat Maas aber nicht recht, wenn er Abrüstung vorantreiben will? Der INF-Vertrag ist tot. Die USA und Russland haben ihn beide gekündigt. Wo wäre da ein neues Terrain für Abrüstung?
Da haben Sie völlig recht. Aber ich halte den INF-Vertrag nicht für tot. Mhm. Es gibt noch ein halbes Jahr und es stehen Angebote gegenüber. In der westlichen Presse wird immer wieder vergessen, dass auch Russland Probleme hat mit bestimmten Elementen der NATO, wie zum Beispiel der Raketenabwehr, und gefordert hat, dass man hier ein Transparenzregime schafft. Das hat man, daraufhin ist man bisher überhaupt nicht eingegangen. Man geht hin und sagt, Russland muss seine vertragswidrigen Systeme zerstören. Würden die Amerikaner das tun, wenn die Russen das fordern würden? Nein. Also es geht tatsächlich darum, wer setzt hier letztlich sein Interesse durch, und da kann Deutschland durchaus eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gibt Lösungsmöglichkeiten, die sind seit langem vorgegeben worden, aber Washington und der Kreml müssen darauf auch eingehen. Wenn sie aber gar nicht miteinander reden und gar keine gegenseitige Lösung anstreben, dann zerstören sie diesen Vertrag, und das Problem ist, dass dann die Europäer das Opfer dieser ganzen Sache sind, denn dann kann es zur Aufrüstung auf verschiedenen Ebenen kommen, und das würde hier auf unserem Territorium passieren.
Und dann ist ja die grundsätzliche Frage zu klären, Sie haben es am Anfang schon deutlich gemacht, aber vielleicht können wir da nochmal hingucken. Ist Russland überhaupt noch Partner in der bisherigen Weltordnung oder doch schon der Gegner, den es in die Schranken zu weisen gilt? Oder ist das ein Frenemy, also ein Hybrid zwischen Freund und Feind?
Also in einer multilateralen Weltordnung, so wie ja auch der Außenminister argumentiert, hat man mal Freunde und mal hat man Gegner auf bestimmten Politikfeldern. Und das ist dann die Frage, um was geht's hier eigentlich? Geht es um Handelspolitik, geht es um Energie und Wirtschaft, geht es um nukleare Abrüstung, geht es um Syrien oder den Iran? Russland ist ein sehr großes Land und wir sind angewiesen in bestimmten Sektoren auf russische Kooperation. Und ich glaube nicht, dass man wieder zurückkehren kann in die alte Feindschaft des Kalten Krieges. Das wäre mehrfach fast in einer nuklearen Katastrophe
geendet. Und ich glaube, das will niemand wirklich. Aber dann muss man sich verständigen. Verständigen im Sinne des Multilateralismus ist aber nur, indem man gegenseitige Regeln anerkennt, danach auch lebt und auch Kooperation macht. Und Russland ist zum Beispiel beim Iran-Abkommen ein wichtiger Partner. Russland ist wichtig, wenn es um Afghanistan und um Syrien geht. Und der Anspruch von Putin ist natürlich, inzwischen wieder eine Weltmacht zu sein. Also muss man auch mit den Russen reden.
Und dann gibt es ja auch viele Deutsche, die über den Atlantik blicken, also nicht nach Russland hin. Dort aufs Weiße Haus deuten und sagen, da sitzt er, das größte Sicherheitsrisiko für Deutschland. Haben diejenigen recht, die sagen, nur weil der US-Präsident auf höhere Verteidigungsausgaben dringt, müssen wir das noch lange nicht mitmachen?
Also die EU insgesamt, die europäischen Staaten, geraten natürlich von beiden Seiten unter Druck. Und Amerika hat sich zeitweilig als unzuverlässiger Partner herausgestellt. Und das Problem ist aber nicht nur alleine Trump. Das Problem ist natürlich auch die amerikanische Außenpolitik, die sich ja auch in Irrungen und Wirrungen befindet. Dasselbe gilt übrigens auch für Großbritannien und die Frage des Brexit. Wir wissen nicht, wie das Ganze ausgeht und was am Ende der Amtszeit von Trump und von Frau May sozusagen auf dem Papier steht. Die Europäer müssen sich aber darauf einrichten und müssen an der Stelle, wo es Kooperation, Gemeinsamkeiten gibt, und die gibt es ja mit den USA seit langer Zeit, auch mit den USA kooperieren und das entsprechende ausbauen. Aber wo man eben nicht übereinstimmt, muss man sich dann auch sagen. Das ist nun mal die Konsequenz einer multilateralen und regelbasierten Weltordnung.
Erläuterungen von Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Besten Dank. Interessiert es Sie noch, was aus dem Nanoschwarm winziger Kameras geworden ist, die im Labor des Thriller-Autors Michael Crichton herumschwirren, in seinem Roman Beute? Das ist ebenso spannend wie gruselig.
Die Telekommunikationstechnik befand sich in einer großen Kammer, die von einer Ecke des Wartungsraums abging. Gesichert war sie durch eine dicke Stahltür mit einem kleinen Hartglasfenster in der oberen Hälfte. Das Fenster gab den Blick frei auf sämtliche Kabel und Schalter für die Telekommunikation im gesamten Betrieb. Ich sah, dass dicke Kabelbündel herausgerissen waren, und ich sah in einer Ecke zusammengesackt Charlie Davenport. Er war offensichtlich tot. Sein Mund stand offen, die Augen starrten ins Leere. Seine Haut war lila-grau. Ein schwarzer, summender Schwarm wirbelte um seinen Kopf herum. »Ich kann mir absolut nicht erklären, was passiert ist«, sagte Ricky. »Er schlief tief und fest, als ich nach ihm gesehen habe.« »Wann war das?«, fragte ich. »Etwa vor einer halben Stunde.« »Und der Schwarm? Wie ist er da reingekommen?« »Das kann ich mir absolut nicht erklären«, sagte Ricky. »Er muss ihn mitgebracht haben, von draußen.« »Wie denn?«, sagte ich. »Er ist doch durch die Luftschleusen gegangen.« »Ich weiß, aber was, Ricky? Wie ist das möglich?« »Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat er ihn hinten im Hals oder so.« »Im Hals«, sagte ich. »Du meinst, die haben ihm einfach so zwischen den Mandeln gehangen? Die Biester töten, weißt du?« »Ja, ich weiß, klar weiß ich das.« Er zuckte die Achseln. »Keine Ahnung.« Ich starrte Ricky an, versuchte, aus seinem Verhalten schlau zu werden. Er hatte gerade festgestellt, dass ein tödlicher Nanoschwarm in sein Labor eingedrungen war, und das schien ihn keineswegs zu beunruhigen. Er nahm es ganz gelassen hin.
Wir haben bisher darüber geredet, wie aus zerbröselnder Ordnung und gekündigten Verträgen eine neue Ordnung entstehen könnte. Reden wir jetzt über Waffen und über künstliche Intelligenz, die militärisches Gerät noch effizienter und Verteidigung oder auch Angriff noch unabhängiger von Soldaten machen wird. In Israel ist man da in Forschung und Einsatz schon ganz schön weit, wie unser Korrespondent Benjamin Hammer weiß.
In Israel entscheiden Computer längst über Leben und Tod. Wenn militante Palästinenser Raketen aus dem Gazastreifen abfeuern, geht alles sehr schnell. So schnell, dass der Computer dem Menschen überlegen ist. Das Abwehrsystem Iron Dome der israelischen Armee entscheidet autonom, welche Raketen es abfängt. Raketen, die eine Stadt bedrohen, wird dabei eine höhere Priorität eingeräumt. Bei Raketen, die auf ein leeres Feld fliegen, bleibt Iron Dome auch schon mal inaktiv. Künstliche Intelligenz ist also längst Teil der israelischen Armee. Die profitiert davon, dass Israel im IT- und Hightech-Bereich eine der führenden Nationen ist. In gleich mehreren Einheiten der Armee werden neue Technologien entwickelt, meistens im Verborgenen. Über ein Projekt berichtet die israelische Armee dann doch. Über den neuen Panzer Barak. Der soll ab 2021 zum Einsatz kommen und mit künstlicher Intelligenz die Besatzung entlasten. So können die Soldaten im besser geschützten Innenraum bleiben. Über einen Helm, in den ein Display verbaut ist, können sie dann die Außenwelt sehen und bekommen Zusatzinformationen eingeblendet. Etwa so wie mit einer Virtual Reality Brille. Über ein anderes Thema gibt es nur wenige Informationen. Autonome Waffen. Technisch ist es schon heute denkbar, dass ein Computer autonom entscheidet, welches Ziel er angreift und damit auch, ob er Menschen tötet. Ein umstrittenes Thema, das auch ethische Fragen aufwirft. Israel hat bereits eine Drohne entwickelt, die mit Sprengstoff versehen in einer Art Kamikaze-Modus in Ziele rasen kann. Das HAROP-System kann sowohl von einem Menschen aus der Ferne kontrolliert werden, als auch autonom agieren. Ob HAROP in der Vergangenheit autonom Ziele identifiziert hat und damit eigenständig entschieden hat, Menschen zu töten, ist nicht bekannt. Vor 2 Jahren bestätigte ein israelischer Minister ein offenes Geheimnis, dass Israel an Robotern arbeitet, die autonom töten können. Israel will sie eines Tages gegen die Anführer von Terrororganisationen einsetzen. Manche dieser Roboter, sagte der Minister, seien so groß wie Fliegen.
So groß wie Fliegen? Ähnlich wie im Thriller Beute, von dem wir in dieser Ausgabe des Tags Ausschnitte hörten. Giorgio Franceschini, Referatsleiter für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
In Deutschland vor allem fürchtet man atomare Nachrüstung. Aber die Zukunft der Kriegsführung, die ist doch offenbar eine andere. Beschäftigen wir uns mit den falschen Themen?
Wir müssen uns leider mit beiden Themen beschäftigen, weil durch den Zerfall des INF-Vertrages, was wir im vorherigen Beitrag bereits gehört haben, haben wir wieder große nukleare Probleme in Deutschland und Europa. Aber, Sie haben vollkommen recht, wir sehen auch in der Entwicklung der Waffentechnik zusehends Computerisierung, Automatisierung, und das ist ein neues Feld. Das ist unreguliert. Hier preschen sehr viele Staaten nach vorne und entwickeln, und es gibt bis jetzt noch keine Verbote, Gesetze, Regulierungen, und wir wissen nicht, wohin die Reise geht.
Das Thema der Zukunft ist also, wie fürchterlich und wie fürchterlich effizient sind autonome Waffensysteme ohne menschliche Kontrolle. Die Israelis haben das schon, die Amerikaner sicher auch.
Die Amerikaner forschen sehr stark an diesen Systemen, ebenso die Chinesen und wahrscheinlich eine Reihe anderer Staaten auch. Wie gesagt, es ist eine Tendenz, die wir über Jahre schon beobachten, dass, wie man sagt, Autonomie in Waffensystemen zunimmt, Softwaresteuerung zunimmt, Menschen mehr und mehr hinausgedrängt werden aus Entscheidungsroutinen, weil der Krieg des 21. Jahrhunderts schneller wird, unübersichtlicher wird und man denkt, dass Maschinen gewisse Routinen besser hinkriegen. Wie gesagt, wir haben diese schrecklichen Szenarien noch nicht, aber wir sehen eine technologische Entwicklung, die sehr stark dahin geht, Menschen mehr und mehr hinauszudrängen bei tödlichen Entscheidungen, bei Zielerfassung moderner Waffensysteme.
Ich frage mal zugespitzt, wenn wir diese technische Entwicklung betrachten, autonome künstliche Intelligenz in der Kriegsführung, hinken dann nicht die Analysen von Experten und Ministern auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz weit hinterher? In ihrer Disziplin würde man sagen, das ist ziemlich asymmetrisch.
Ich habe davor den Reader der Münchner Sicherheitskonferenz gelesen und ich muss sagen, die Münchner haben immerhin der künstlichen Intelligenz eine Seite gewidmet.
Okay.
Man muss dazu auch sagen, es ist ja auch diese künstliche Intelligenz momentan in erster Linie ein Hype, ein globaler Hype, auch ein positiver Hype. Sie verspricht ja im zivilen Bereich wunderbare Dinge. Und sie ist allerdings auch mit sehr vielen großen Sorgen verbunden. Aber man muss eben sagen, viele dieser großen Sorgen sind noch nicht manifest. Und ich glaube, die Münchner Sicherheitskonferenz ist noch eine traditionelle Sicherheitskonferenz, die auf das Jetzt schaut und nicht so sehr auf das Morgen. Und die künstliche Intelligenz in Waffensystemen ist eher ein Problem von morgen und ist deshalb zwar auf dem Radar vieler Sicherheitspolitiker, aber es ist noch nicht oberste Priorität, weil die oberste Priorität ist, man muss es sagen, vielleicht ein INF-Vertrag, denn wir haben eben gesehen, dass unsere strategischen Konkurrenten, die Russen, Waffen entwickeln, die wieder auf Europa und die wieder auf Europa richten. Und das ist heute der Fall und darauf müssen wir heute reagieren. Auf die Killerroboter müssen wir vielleicht erst morgen reagieren.
Aber sie sind schon in der Entwicklung und was morgen sein kann, ist, dass die Bundeswehr auch nicht mehr versuchen muss, Soldaten zu rekrutieren, wenn moderne Kriegsführung bedeutet, es geht auch mit immer weniger Soldaten.
Ja, das ist grundsätzlich, glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass künstliche Intelligenz massiv militärisch genutzt werden wird. Und das wird auch sehr viele Soldaten, wenn man so will, obsolet machen. Aber vielleicht, wenn man jetzt das versucht, positiv zu wenden, kann man sagen, künstliche Intelligenz kann im Militärischen auch nützlich sein, im Sinne, dass man Soldaten von besonders dreckigen, besonders gefährlichen Aufgaben entlastet. Denken Sie nur an giftige Kampfstoffe etc. Und dementsprechend für gewisse gefährliche Aufgaben Maschinen nimmt. Was kritisch ist, ist, wenn man künstliche Intelligenz militärisch nutzt und dieser Intelligenz tödliche Entscheidungen zubilligt.
Ich fasse mal zusammen. Wer jetzt über Sicherheit und Verteidigung denkt, muss beides zusammenbringen. Es sind auf der einen Seite die Arsenale von Atomwaffen, von Mittelstreckenraketen und das, was bereits in den Labors militärischer Forschung passiert.
Ja, genau so ist es. Man muss eben dazu sagen, idealerweise hegt man diese Gefahren ein mit Rüstungskontrolle, aber die Zeiten sind momentan nicht gut für Rüstungskontrolle. Man muss es einfach ansprechen. Wir haben relativ konfrontative Großmachtbeziehungen und Rüstungskontrolle verlangt leider, dass Großmächte ein Minimum an Vertrauen zueinander haben, an Kooperationsbereitschaft und die wird momentan weniger. Deshalb erodiert das, was wir bereits haben im Nuklearen und die präventive Rüstungskontrolle, die einige versuchen auf den Weg zu bringen bei diesen modernen Systemen, diesen KI-gestützten Systemen, die tut sich sehr schwer, weil die geopolitische Situation die ist, die sie zurzeit ist.
Giorgio Franceschini, Außen- und Sicherheitspolitiker bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Besten Dank für das Gespräch. Wie erkannte schon 500 Jahre vor Christus der chinesische General Sun Tse, der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter.